Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Weiter geht es mit unseren Geschichten rund ums Wasser, rund um Dinge, die es ohne Wasser nicht geben würde. Austern zum Beispiel. Austern zu essen, habe ich mir erzählen lassen, kann eine sehr sinnliche Erfahrung sein. Und angeblich schmecken Austern wie das Meer. Ich habe vor einer ganzen Weile mit Andreas Ammer über Austern gesprochen und wollte als erstes wissen, ob er als Autor eines ganzen Buches über Austern, als erklärter Austernexperte, schon eine geschlürft hat zum Frühstück.
Oh, leider nein, leider nein. Das Austernessen ist ja doch etwas Besonderes. Also man macht es nicht jeden Tag. Also heutzutage, früher war das ein Arme-Leute-Essen. Armut und Austern gehen immer zusammen, hat Dickens gesagt, als er in die Straßen von London schaute. Damals im 19. Jahrhundert haben nur die Ärmsten der Armen täglich und andauernd Austern essen müssen. Für uns ist ja heute etwas ganz Besonderes geworden.
Was macht denn die Auster für uns oder für Sie so verführerisch?
Erstens, ganz banal, schmeckt sie mir. Das kann man nur ganz hedonistisch einmal sagen. Ich esse gerne Austern, weil sie mir gut schmecken, weil ich diesen frischen Geschmack nach Ozean gerne mag und weil ich dieses Gefühl auch mag, dieses zweifelhafte Gefühl, dass ich jetzt hier etwas Lebendiges esse. Es kann jetzt irgendwie etwas komisch klingen, aber es ist natürlich etwas, was uns an den Urgrund des Menschen zurückführt. Also der Mensch hat Fangzähne, der Mensch ist eigentlich dazu geboren, Tiere zu fressen und nur im Fall der Auster hat er das nicht so industriell weggelagert, also dass ein Metzger oder sonst jemand das Tier, wenn wir nicht Veganer sind, für uns tötet, sondern da müssen es wir noch selbst machen. Das finde ich eine heilige Pflicht eigentlich auch, dass man ab und zu seine Beute selbst erlegt.
Jede Auster trinkt, so will ich das mal nennen, bevor sie auf dem Teller landet, bis zu 240 Liter Meerwasser am Tag. Dieses Wasser wird durch ihren Körper gespült, filtert dabei Plankton und alles heraus, was ihr schmeckt. Welche Rolle spielt denn das Wasser, dieses ewige Umspültsein beim Geschmack?
Das schmecken wir, wenn wir die Auster essen, weil die Auster hat das Wasser noch in sich. Sie hat es schön sauber gemacht, dieses zweite Wasser, was entsteht, wenn man eine Auster geöffnet hat, was dann da herausfließt, das quasi ihr Blut ist, schmeckt besonders gut. Und ich glaube ja, wenn man so ein bisschen mystisch denken will, dass wir da, so wie wir gerne ins Wasser gehen und auch aufs Wasser sehen, immer irgendwie angerührt werden, wenn wir hier dieses ozeanische Wasser, aus dem wir stammen, als Lebewesen in uns spüren. Ich glaube, das macht etwas mit uns.
Herr Ammer, vielleicht können Sie uns einmal kurz erklären, was so sinnlich bei Ihnen passiert, wenn Sie eine Auster verzehren.
Sagen wir mal, eine Auster isst man nicht so, wie man einen Burger isst. Man isst eine Auster nie beiläufig, sondern man hat sie vor sich liegen und schaut sie an, quasi respektvoll. Man überlegt sich, was man jetzt da gleich tun wird. Man nimmt sie dann vielleicht in den Mund. Im Verzehr der Auster ist dieses Ritual einzig noch im Luxusrestaurant aufgehoben, dass ein Lebewesen das andere wirklich bei lebendigem Leib verschlingt. Also so wie es in der Steppe dauernd passiert, wie es irgendwie mit allen fleischfressenden Tieren dauernd passiert. Also dieser Akt, der ist ganz, ganz einzigartig und, wie wir alle wissen und wie ja auch genügend bekannt ist, hat er natürlich durchaus etwas Erotisches.
Inwiefern ist es denn ein Sexualobjekt?
Es hängt mit der Konsistenz zusammen. Es hängt damit zusammen, dass man diesem Wesen sehr aphrodisierende Wirkungen zuschreibt. Sie wird schon immer von Casanova bis Immanuel Kant als eins der erotischsten Speisen beschrieben. Und dann gibt es in New Orleans diese berühmten Oyster-Dancers, also Frauen, die als Austernkörper vor den Männern tanzen. Also es gibt eine ganze Kulturindustrie der erotischen Aufladung dieses kleinen Wesens. Ist ja eigentlich nicht sehr hübsch, ist eine Auster, hat nur nichts Anziehendes eigentlich an sich.
Sie haben schon ein bisschen was erzählt über diesen besonderen Moment, wenn man die Auster ausschlürft. Wobei man ja sagen muss, das ist nicht der Anfang des Austernessens, dieses Schlürfen, sondern eigentlich der Höhepunkt. Es geht nämlich neben dem Essen oder neben dem Geschmack ja auch darum, diese Muschel erstmal zu öffnen. Da muss ein Muskel durchschnitten werden, die Auster wehrt sich mit ganzer Kraft dagegen, geöffnet zu werden. Was fasziniert Sie an diesem Kraftakt?
Dieser Kraftakt ist ja sozusagen schon die ganze Zubereitung. Anders als andere Gerichte, Fleisch, Salat, muss eine Auster nicht weiter zubereitet werden. Sie liegt schon perfekt auf unserem Teller. Man kann einen Geschmack der Auster eigentlich nicht mehr verbessern. Auch Spitzenköche machen es ganz, ganz dezent nur, dass sie nur irgendwie ganz wenig, vielleicht mal irgendwie Vinaigrette dazu tun. Es gibt in Amerika die Art, Austern zu überbacken. Das ist aber eher sozusagen, um ihren Geschmack wegzunehmen. Und das ist, obwohl die Auster irgendwie in der Spitzenküche heimisch ist, also man kriegt es selten im Wirtshaus nebenan, sondern nur in großen, teuren Restaurants oder spezialisierten Bars, also etwas Besonderes ist, wird sie auch in 3-Sterne-Restaurants eigentlich nur als Auster mit ganz, ganz wenigen Zutaten serviert.
Sie schreiben in Ihrem Buch ja auch, dass der Verzehr der ersten Auster so etwas wie ein Initiationsritual ist.
Fast alle Menschen, die eine Auster essen und Auster mögen, können sich an ihre erste Auster erinnern. Das ist ein heiliger Moment in einem Leben, der meistens etwas mit Erwachsenwerden, mit Adoleszenz zu tun hat. Anthony Bourdain, der große amerikanische Fernsehkoch, beschreibt in seiner Biografie den Moment des Essens seiner ersten Auster. Das sei der wichtigste Moment in seinem Leben gewesen. Er sei in diesem Moment auf einem kleinen französischen Kutter erwachsen geworden, als er unter den skeptischen Blicken seiner Eltern diese erste Auster geschlürft hat. Und er schreibt dann, nichts kam diesem Moment jemals in meinem Leben nahe. Nicht der erste Sex, nicht die ersten Drogen, nicht die erste Fernsehsendung. Nichts hat die erste Auster toppen können in seinem Leben.
Sie haben es schon kurz angedeutet, was die Auster früher war, was sie heute ist. Vielleicht können wir das noch ein bisschen vertiefen. Seit wann gibt es Austern und wann waren sie besonders beliebt als Speisemittel?
Ja, Austern gibt es schon sehr, 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 sehr viel länger als alles, was Mensch ist und Mensch bedeutet. Auch sehr, sehr viel länger als die meisten Tiere überhaupt. Austern, obwohl man immer denkt, sie seien so zärtlich, sind die widerstandsfähigsten Wesen überhaupt. Also die Katastrophen, die die Saurier und alle anderen Lebewesen nicht überlebt haben, haben die Austern ganz einfach weggesteckt. Also die haben alle Kometeneinschläge, alle Eiszeiten, alle Hitzezeiten einfach überlebt. Und sie werden sicher auch den Menschen, wenn er den Planeten endlich zerstört hat, überleben. Und die ersten Menschen haben wahrscheinlich Austern gegessen. Man sieht es, die ersten Ausgrabungen, die es gibt, wenn ein Skelett irgendwo gefunden wird, ein neues, ältestes Menschenskelett, liegen daneben immer Austern. Weil die ersten Menschen haben sich an Ufern angesiedelt und haben da aus den Wassern die Austern gegessen. Es war sozusagen das erste Sesshaftwerdungsding immer. Irgendwann ans Ufer gehen, Austern essen.
Und Sie glauben, dass die Auster uns unter Umständen überdauern wird?
Auf jeden Fall. Also sie ist so widerstandsfähig, sie kann sich so anpassen. Es gibt keine mir vorstellbare Art, wieso eine Auster untergehen soll.
Andreas Ammer hat das Buch Austern, ein Porträt geschrieben. Erschienen ist es bei Mattes und Seitz. Und so faszinierend sich das auch alles anhört. Herr Ammer, mich haben Sie nicht überzeugt. Das ist nichts für mich, aber vielleicht gut für Sie. Bleibt mehr für Sie übrig. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.